Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Wie heißt er denn jetzt eigentlich? Abenteuerunternehmen?
Ja, irgendwas mit Führen hatten wir doch gesagt.
Ah ja, genau. Ja,
wirksames Führen.
Wirksames Führen, okay. Wirksames Führen. Ja, unsere kleine Company heißt ja Abenteuerunternehmen. Hallo Tanja erstmal.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, über was wollen wir heute reden? Wir wollen heute über etwas reden, was uns eigentlich die ganze Zeit beschäftigt, nämlich so individuell Menschen auch sind, auf der anderen Seite folgen sie auch bestimmten Mustern. Und über manche Muster stolpern wir manchmal. Und wenn wir da ein Modell manchmal hätten, um uns diese Muster zu erklären, wobei Modelle sind ja nicht 1:1 die Wirklichkeit, aber sie würden uns helfen, vielleicht auf einen anderen Ansatz zu kommen, wenn der bisherige Ansatz so ein bisschen in der Sackgasse landet. Aber genug der Theorie, lass uns mal mit einem praktischen Beispiel anfangen. Mhm. Fällt dir denn irgendetwas ein, was dir in der letzten Zeit aufgefallen ist an so einem Muster?
Ja, und ich möchte noch ergänzen, was du gesagt hast. Modelle führen zu einem Ansatz, aber das ist schon der zweite Schritt. Ich hatte jetzt eine Situation und weil ich so ein bestimmtes Modell im Kopf habe, habe ich die Situation überhaupt verstanden. Also ich war eigentlich ziemlich irritiert. Dann kam mir das Modell, dann habe ich die Situation verstanden und dann konnte ich natürlich viel gelassener reagieren und ich habe auch anders reagiert, wie ich reagiert hätte ohne dieses Modell.
Okay.
Aber ich weiß ein bisschen kryptisch, ich erzähl dir mal, was passiert ist.
Ja, warte mal. Nicht, dass du denkst, dass ich jetzt gegen einen Strich gebürstet bin, gleich am Anfang unseres Podcasts, aber ich glaube nicht, dass du es verstanden hast, sondern du konntest es erklären.
Ja, so habe ich das gemeint.
Ja, weil also, verstanden impliziert so ein bisschen nach dem Motto, du bist der Wahrheit nahe gekommen, aber das ist nicht im Sinne eines Modells. Ein Modell kann dir etwas erklären.
Ja, also in meinem Sprachgebrauch, vielleicht ist das ein bisschen falsch ausgedrückt, aber so landläufig denkt man doch, wenn man sich was erklären kann, man hat es verstanden. Und ich bin natürlich bei dir, was heißt schon verstehen? Das kann ja heiter heute werden hier mit uns.
Ja, ich bin ein bisschen klugscheißerisch drauf heute.
Ich hatte einen Erklärungsansatz für das Verhalten von Menschen, der mir geholfen hat, aus meinen Mustern auszubrechen und anders zu reagieren. Habe ich das gut gesagt?
Das hast du gut gesagt. Das kann man mal so stehen lassen.
Gut, okay.
Oh Gott, oder gut?
Es geht gerade so weiter. Also ich komme aus dem Teammeeting mit meiner Kanzlei, mit meinen 14, 15, 16 Mitarbeitern und da ging es hoch her. Kannst dir vorstellen, bei uns ist auch gerade einiges im Umbruch. Jedenfalls war ich ja immer relativ stolz darauf, auf meine Art zu führen. Ich lasse meinen Mitarbeitern viel Freiheit, ich habe Vertrauen in sie.
Und ja, ist ja auch ein hoher Wert für dich, ne?
Ja, Freiheit ist ein hoher Wert für mich, aber ich glaube, da stolper ich gerade drüber, weil ich war total irritiert, als in diesem Meeting, ja, eigentlich unisono meine Mitarbeiter sowas wie, am Anfang haben sie von Leitplanken geredet und hinterher waren wir bei Regeln. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, sie haben Regeln gefordert und du weißt ja, was ich von Regeln halte. Mhm. Regeln führen dazu, dass man den Kopf ausschaltet, weil man muss ja da nur noch denken. Also ich halte ja gar nichts von Regeln. Und dann hat man mir mal erklärt, dass in manchen Situationen es durchaus Sinn macht, irgendwie Struktur in die Dinge zu bringen. Das habe ich dann auch eingesehen. Am Anfang war ich so ein bisschen genervt. Aber dann fiel mir das gute alte, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Das Wertequadrat ein. Das
Wertequadrat fiel mir ein. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bist du mal wieder über deinen Wert gestolpert. Also ein Wert von mir, vielleicht mein größter Wert, ich weiß es nicht, mein höchster Wert ist Freiheit. Und weil ich so freiheitsliebend bin, denke ich immer, das muss ich ja auch meinen Mitarbeitern ermöglichen.
Ja, man schließt ja von sich auf andere oftmals.
Richtig. Und außerdem macht es mir auch keinen Spaß, Regeln festzulegen oder Leitplanken festzulegen. Naja, aber wenn man das Wertequadrat jetzt weiterdenkt, zu viel Freiheit und immer noch mehr Freiheit führt zu, in unserer Kanzlei ins Chaos, in die Beliebigkeit. Das ist ja schon die erste Aussage dieses Modells.
Naja, auf jeden Fall mal die Orientierungslosigkeit. Ich überlege gerade, welche Intention hinter dem Wunsch deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterin war, da Regeln einzufordern, weil du kennst ja, ich habe ja auch den Wert Freiheit. Wer engt sich denn durch Regeln bewusst ein? Aber wahrscheinlich, und das ist natürlich jetzt eine steile Hypothese, war da jetzt nicht Chaos bei euch, aber es herrscht eine gewisse Orientierungslosigkeit. Wer macht was, wann? Und ja, sie haben sich eine Vorgabe.
Es ging in meinem Fall darum, was erwarten wir jetzt von den Mandanten? Warum müssen die einen Mandanten uns die Belege digital einreichen? Bei den anderen machen wir Ausnahmen. Wann machen wir überhaupt Ausnahmen? Das hatte ich jedem Mitarbeiter individuell überlassen. Und das hat dann auch zu Unmut unter den Mandanten geführt, weil die unterhalten sich ja auch. Und der eine Mandant sagt, ja, wir müssen jetzt alles digital machen. Und der andere Mandant sagt, oh, wir dürfen aber noch Papier bringen. Das war praktisch der ausschlaggebende Punkt, warum wir da jetzt, warum die gerne Regeln haben wollten.
Heißt es dann, deine Ableitung war dann automatisch weniger Freiheit? Also es war zu viel Freiheit und du würdest jetzt sagen, na gut, da muss ich einfach Freiheit wegnehmen? Oder was war deine Ableitung davon, deine Erkenntnis?
Ja. Naja, da ich das Wertequadrat ja kenne, weiß ich, dass jedes Negative eigentlich auch oder nicht eigentlich zu viel des Guten ist. Also ich kann das mit der Freiheit übertreiben. Das war so meine erste Erkenntnis. Und wenn ich das mit der Freiheit übertreibe, führt das dazu, dass meinen Mitarbeitern die Orientierung fehlt.
Okay, also für all diejenigen unter euch, denen jetzt das Wertequadrat immer ganz geläufig ist, das hat Friedemann Schulz von Thun neu aufgesetzt, das ist sehr, sehr viel älter und es basiert eigentlich auf dem Umstand, dass unsere klassische Denke immer in Polen denkt. Das heißt also, es gibt irgendwas Positives, nehmen wir mal den Klassiker, meinetwegen Sparsamkeit, ist ja an sich ein guter Wert. Und auf der Gegenseite, also das klassische Gegenteil, wäre dann Verschwendung. So, und wenn man eben sparsam ist, dann sieht man den anderen, der nicht so sparsam ist, automatisch als verschwenderisch. Und jetzt kommen wir zum Wertequadrat. Ich versuche dann vielleicht auch mal eine Skizze da reinzubauen, zumindest in den Shownotes. Und Friedemann Schulz von Thun, beziehungsweise die Vorläufer des Wertequadrats, gehen davon aus, dass man diese Sparsamkeit, also an sich ein positiven Wert, eben auch übertreiben kann und das landet dann automatisch beim Geiz und dass diese Sparsamkeit eben auf der anderen Seite des Wertequadrats eine, wie sagte Friedemann Schulz von Thun, einen positiven Schwesterwert braucht, nämlich die Großzügigkeit, um eben dafür zu sorgen, dass die Sparsamkeit nicht zum Geiz wird. Und dann ist das Wertequadrat noch nicht fertig, nämlich die Großzügigkeit kann ebenfalls übertrieben werden, landet dann in der Verschwendung, also braucht die Großzügigkeit auch die Sparsamkeit, um dann in der Verschwendung zu bleiben. Und wie würde das Wertequadrat denn jetzt bei deinem Thema Freiheit aussehen? Also ich habe so ein bisschen mitgeskribbelt, du sagtest vorhin Chaos, ich habe es mal so als Übertreibung auch Orientierungslosigkeit
genannt. Ich habe es für mich Beliebigkeit genannt.
Ah, okay, Beliebigkeit, ja,
also,
Beliebigkeit.
Wenn ich diesen Wert Freiheit übertreibe, dann endet das in der Beliebigkeit, dann macht jeder, was er will und Beliebigkeit, das weiß man ja auch, wer Kinder hat, das führt ja zu Konflikten.
Ja, und letztendlich auch ins Chaos.
Genau. Und dann habe ich meinen Schwesterwert jetzt einfach nur genannt Struktur. Also Struktur, Orientierung, Leitplanken. Und ja, und wenn ich das übertreibe, dann ist man ja da, was ich hasse. Das nenne ich jetzt Pedanterie, Überregulierung oder ich sag manchmal auch Korinthenkackerei dazu, Erbsenzählerei. Und weil ich, glaube ich, davor so eine Aversion habe, neige ich dazu, das mit der Freiheit zu übertreiben. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Da macht man einen eigenen Podcast zu. Jetzt sind wir bei den Kernqualitäten. Also es kam mir dann auch. Ich habe mir dann überlegt, Freiheit ist für mich ein hoher Wert. Ich neige dazu, das zu übertreiben. Dann wird es beliebig. Und deswegen ist der Schwesterwert, den ich brauche, Struktur, das gefällt mir noch nicht ganz vom Wording her, aber ich weiß ja, was ich damit meine.
Also Leitplanken, so irgendetwas, ja. Und ist denn dann so, um dann noch ein bisschen reinzugieksen, dass du als sehr freiheitsliebender Mensch dann andere Menschen eher in die Schublade Pedanterie stecken würdest, wenn sie mehr Struktur haben als du?
Ja. Dazu neige ich und da ich aber jetzt kommt's wieder dieses Wertequadrat als Modell kenne, kann ich dieses Muster, dass ich dann gleich denke, ach, das ist ein Pedant, ein bisschen abmildern, weil ich weiß, nein, du siehst das nur so, weil Freiheit für mich so ein hoher Wert ist. Vielleicht übertreibt er es auch mit seiner Struktur ein bisschen. Also wenn ich habe ja auch viel mit Behörden zu tun und ich muss sagen, da kann ich schon manchmal sagen, das ist ein Pedant oder da rege ich mich auf und dann denke ich mir, es gelingt mir dann freundlich zu bleiben, weil ich sage, okay, der übertreibt seinen Wert Genauigkeit, Struktur, vielleicht auch Sicherheit geht so in die Richtung, übertreibt er nur aus meiner Sicht, wo ich ja so freiheitsliebend bin, und kann mit diesem Menschen viel wertschätzender kommunizieren, anstatt ich einfach sage, das ist ein Pedant, sondern es ist nur die Übertreibung ja eigentlich von was Positivem.
Also da hast du eigentlich schon einen Ansatz des Wert oder einen Ansatz des Wertequadrats, was Sinn und Zweck betrifft. Das heißt also, im klassischen Sinne würde man den anderen dann eher ablehnen. Also du hast gesagt eben, in dem Moment, wo man eben eine Qualität oder einen Wert sehr ausgeprägt hat, wie du jetzt zum Beispiel Freiheit, neigt man dazu, den anderen eher in der Übertreibung der Struktur und Regeln zu sehen, also eher in der Pedanterie. Übrigens umgekehrt wird es natürlich genauso sein. Und der Sinn und Zweck ist, dass man ihm dadurch, dass es jetzt irgendwie ein bisschen klarer ist, dass das Schlechte meistens nur die Übertreibung des Guten ist, anders begegnen kann.
Genau. Also in dem Fall, den ich dir jetzt gerade erzählt habe, ging es ja um mich selbst. Und da bin ich ein bisschen stolz auf mich, weil es mir gelungen ist, dieses Modell, das Wertequadrat, mal auf mich selbst anzuwenden. Das gelingt mir nicht immer so gut. Wo es mir aber immer, oder immer natürlich nicht, aber sehr oft gelingt, ist, wenn meine Mitarbeiter kommen oder auch andere Menschen, die sich gerade über irgendwas tierisch aufregen, weil der Mandant hat angerufen und zum 7. Mal nachgefragt und er ist so nervig. Und wenn ich dann das Wertequadrat im Kopf habe, kann ich das super zum Coaching von Mitarbeitern verwenden, indem ich denen dann aufzeige, also es kommt so auf den Fall an, manchmal erkläre ich ihnen das Wertequadrat oder lass sie dann selbst drauf kommen, dass diese ja aus ihrer Sicht negative Eigenschaft oder Verhaltensweise eigentlich ja im Kern gut ist.
Jetzt hast du zwei schöne Kategorien aufgemacht, die, glaube ich, jeder von den Hörern auch unterschreiben würde, nämlich es fällt uns leichter, solche Erkenntnisse umzusetzen oder einzusetzen oder überhaupt mal drauf zu kommen, wenn wir selber nicht im Spiel sind.
Das stimmt.
Ne? Also Wenn man selber dann den Wert Freiheit hat, jetzt in dem Beispiel, dann geht einem schon mal die Hutschnur hoch. Ne? Also ich überlege gerade, wenn wir Gespräche mit Unternehmern haben und wir kommen so ein bisschen auf Regulierung des Marktes oder Regulierung seitens des Staates oder Gesetzgebung oder sonst irgendwas, dann sind die meisten Unternehmer, denen ich jetzt mal unterstellen würde, dass sie alle so annähernd den Wert Freiheit haben, ähnlich wie du, ganz schnell in der Wertung, ja, wir sind überreguliert, es bräuchte einen freieren Markt und der Markt müsste sich selber überlassen werden und der Markt reguliert sich doch selber und so weiter und so fort. Also ich habe da selten Unternehmer erlebt, die für mehr Regulierung plädieren, was ja unsere These beziehungsweise die These des Wertesquadrats ist. Ja, sonst wären sie keine Unternehmer. Ne? Ja, also Punkt 1, fassen wir mal kurz zusammen. Das Wertequadrat hat zwei Aussagen gegenüber dem klassischen Sinne, nämlich Punkt 1, du kannst alles Gute auch übertreiben und dann wird's negativ. Auch deine besten Kernqualitäten oder deine besten Werte, wie zum Beispiel Freiheit, Sparsamkeit oder was auch immer was. Und auf der anderen Seite im Umkehrschluss, in jedem Schlechten steckt auch was Gutes. Das Schlechte ist damit nur die Übertreibung etwas Guten.
Genau. Und wenn man das sich in manchen Situationen klar macht, sich selbst oder seinen Mitarbeitern oder Partnern oder Kindern, ich mache das auch immer bei Lehrern, ach, das ist auch noch eine schöne Geschichte. Mein Sohn hat einen Klassenbucheintrag in Sport erhalten, weil er irgendwie unerlaubt die Turnhalle verlassen hat. Und dann hat die Lehrerin sogar noch bei uns angerufen und mein Sohn, ja, die ist überstreng und überhaupt und hat sich sehr über diese Lehrerin beschwert. Und habe ich auch mit ihm das Wertequadrat gemacht und hinterher hat er dann erkannt, naja, sie will halt sicherstellen, dass es im Sportunterricht gesittet zugeht, dass die Kinder was lernen. Sie macht sich da sehr viel Arbeit mit, sie hat das vorbereitet und möchte eben eine schöne Sportstunde und übertreibt es vielleicht ein bisschen mit der Einhaltung der Regeln, also die viel sitzen oder ich weiß es nicht. Und als er das mal erkannt hat, konnte er auch viel gelassener und mit viel mehr Spaß wieder in den Sportunterricht gehen.
Mhm. Also das hieße für einen selbst erstmal, wir hatten ja zwei Anwendungen, nämlich einmal für sich selber und zweitens jetzt in dem Bezug auf deinen Sohn für andere, dass es nicht darum geht, die Qualität oder den Wert jetzt wieder auf ein normales Niveau zu bringen, also jetzt quasi deinen Freiheitsdrang zurückzunehmen, was ja fast unmöglich ist, sondern die Strategie wäre, den Schwesterwert, also in dem Moment Struktur, Ordnung, Regeln oder was auch immer was, parallel dazu zu entwickeln.
Richtig, richtig.
Ja, und das ist viel machbarer.
Das macht auch Spaß. Anstatt meinen Freiheitswert einzuschränken, was ja, wie du richtig sagst, gar nicht geht, brauche ich noch einen anderen Wert.
Genau.
Das ist das Coole am Wertequadrat. Mhm. Und mir fällt gerade noch eine schöne Anwendung ein, oder hast du jetzt noch was?
Nee, sag.
Das war jetzt nicht bei mir, sondern ein Mandant von mir hat einen neuen Geschäftsführer und von dem war er ganz begeistert und er ist ein toller Mann und er führt das Unternehmen, aber in den Meetings ist er oft zu dominant. Und mein Mandant wusste jetzt nicht, wie er das seinem Geschäftsführer sagen kann. Mhm. Ich kann doch nicht sagen, du bist zu dominant. Also es gab was zu kritisieren, aber er wusste nicht, wie er das kritisieren konnte. Und er hat sich auch ziemlich, das hat ihm schlaflose Nächte gemacht. Und dann haben wir erstmal, also wenn man jetzt Dominanz als das Negative sieht, mal überlegt, was ist denn der positive Kern von Dominanz in diesem Fall? Und dann kam er auf die Idee, naja, dieser neue Geschäftsführer übernimmt halt wirklich die Verantwortung, der kümmert sich.
Okay.
Mhm. Und weil er die Verantwortung übernimmt und sich kümmert, wirkt er halt oft sehr dominant.
Auf jeden Fall in den Augen der anderen, die weniger dominant sind, ne?
Ja, oder die das vielleicht auch nicht gewohnt sind. Und jetzt, also jetzt brauchen wir das Wertequadrat gar nicht, oder ich habe es ja mit ihm gar nicht mehr fertig gemacht. Jedenfalls hatte er jetzt einen Ansatzpunkt zu sagen, okay, anstatt ihm zu sagen, du bist zu dominant, könnte man jetzt anfangen, dass er viel Verantwortung übernimmt und dass das ja grundsätzlich gut ist. Aber wenn man in die Verantwortung geht, dass man dann dazu neigt, vielleicht zu bestimmend, ich habe auch gesagt, das Wort Dominanz muss man ja nicht verwenden, zu bestimmend, ja, die Dinge zu kommunizieren. Und ja, also das war jetzt ein halbes Wertequartal. Ich habe mir überhaupt keinen Schwesterwert da überlegen müssen. Das hat schon gereicht.
Ja, das reicht oftmals schon, wenn man sich bewusst ist, dass man alles positiver auch irgendwie übertreiben kann. Da fällt mir übrigens ein Coachee ein, den ich momentan habe, der so ein bisschen im Übergang ist von seiner Facharbeitsposition in eine Führungsposition. Das ist so ein bisschen gleitend. Und ich habe jetzt das erste Gespräch mit ihm gehabt. Und er hat mir erzählt von einer Situation, wo Kunde mit am Tisch saß. Früher saß der Chef mit am Tisch, der hat ihm da ein bisschen geholfen. Und jetzt saß er eben alleine da. Und er ist, seine eigene Aussage, so ein bisschen Zahlen-Nerd. Also er fühlt sich in Excel sehr, sehr wohl und kommt so aus der IT. Und jetzt hatte er den Eindruck, dass es da zu einer Situation kam, wo er den Kunden überfahren hat, ihm ein bisschen auf die Füße getreten ist. Und habe ich gesagt, wie haben Sie sich denn da in dem Moment wahrgenommen? Und er sagte, naja, sehr direkt. Es hat schon der Wahrheit entsprochen und der Tatsache, aber er hat, wie gesagt, dem Kunden ein bisschen auf die Füße getreten. Und dann sagt er, ja, ich bin sehr direkt, mir ist an Transparenz gelegen, aber das hat mir in dem Moment jetzt nicht unbedingt zum Vorteil gereicht. Und dann sage ich, okay, wie würden Sie denn das Gegenteil beschreiben? Naja, da sagt er, boah, wissen Sie, es gibt so Leute, die halten mit Dingen hinterm Berg aus strategischer Natur und so klassischerweise sagt man da oftmals, die haben eine Hidden Agenda oder so irgendetwas. Und das kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich bin so für Klartext. Da sage ich, okay, Klartext ist ja super, da weiß man, wo man dran ist. Aber es birgt natürlich manchmal die Gefahr, wie in Ihrer Situation jetzt, dass es jetzt nicht ganz so toll anschlussfähig ist. Dann sollte man da vielleicht was noch zusätzlich. Ja, nee, wenn ich da ein bisschen zurücknehmen könnte, sagt er, so ein bisschen weniger direkt. Also so im klassischen Sinne. Und da sage ich, ja, das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Sie entwickeln jetzt noch eine andere Qualität. Und zwar eine andere Qualität, die Ihnen hilft, dass Ihre Direktheit und Ihre Klarheit jetzt nicht in Richtung zu direkt verletzend wird. Wie könnte die denn aussehen? Und ich habe dann so, es war ein Remote-Coaching, entwickelt, dass es sowas wie Diplomatie ist. So der Ton macht die Musik oder so irgendwas. Und naja, du kennst mich ja. Und dann habe ich ihn gefragt, gibt es denn Situationen, wo sie das schon können? Ja, sagt er, klar, wenn zwei Kollegen zum Beispiel ein bisschen Stress miteinander haben, dann kann ich das gut. Und das war übrigens dasselbe Analogie wie eben, weil er da mit seiner Expertise natürlich nicht im Mittelpunkt steht, sondern eben die beiden Kollegen. Und dann kann er moderat sein. Und Da haben wir so auf die Entfernung des Wertequadrats ein bisschen gebastelt und ihm wurde A klar, dass er sehr wohl auch moderat sein kann, nicht nur direkt. Und jetzt geht's eben darum, wann, wie viel. Und das hat ihn unheimlich beruhigt, dass er auch diese Skill hatte, aber eben in bestimmten Situationen, wenn es um ihn und seine Expertise geht, nicht so richtig einsetzen kann. Und da sind wir jetzt gerade am Arbeiten.
Ja, aber da findet man ja Ansatzpunkte, wo man an sich arbeiten kann. Das finde ich auch so schön.
Genau.
Also ein Ding vom Wertequadrat ist, wenn wir zum Schluss kommen, wenn man sich mal Gedanken über die eigenen Werte macht, die sind ja höchst unterschiedlich, und dann sich mal überlegt, wo neige ich dazu, diese Werte zu übertreiben? Mhm. Und was wäre denn in diesen Situationen ein guter Schwesterwert?
Genau, du hast das auf den Punkt gebracht. Und nein, damit ist die Kuh nicht immer vom Eis. Aber man kann sich die Situation, die vielleicht vorher völlig diffus war, mal ein bisschen besser erklären, ohne dass man das Gefühl hat, das zu verstanden zu haben.
Ja, man hat aber dann das Gefühl, es verstanden zu haben. Ja. Und das ist ein schönes Gefühl. Und zum Zweiten, wenn ihr merkt, irgendjemand oder auch ihr selbst vielleicht fangt an, euch über Menschen aufzuregen oder zu ärgern, weil die irgendwelche Eigenschaften an den Tag legen, wo ihr denkt, das geht doch gar nicht. Wenn man sich dann nur die Frage stellt, wo ist der positive Kern? Welcher Wert muss dieser Mensch haben, den er jetzt gerade übertreibt? Und allein bei dieser Überlegung, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Hans-Jürgen, ich werde dann schon gelassen, weil ich sehe dann diesen, wie soll ich sagen, nervigen Menschen, mit dem ich gerade zu tun habe, als Studierobjekt und überlege und werde irgendwie gelassener.
Absolut. Allein das und dadurch, dass man dann selbst ein bisschen gelassener und souveräner wird, begegnet man anderen Menschen ja schon wieder anders. Ne? So wie man in den Wald ruft, kommt es heraus. Du, mir fällt zum Schluss noch eine super Anwendung ein. Und zwar viele Unternehmen, die wir ja beraten, haben so als Managementwerkzeug auch regelmäßige Mitarbeitergespräche. Und nicht wenige haben da so eine Art Leitfaden und ein Teil des Leitfadens ist oftmals auch so gewisse Kriterien, also ich würde jetzt sagen Erwartungshaltung gegenüber dem Mitarbeiter, inwieweit ist der kundenorientiert und, ne? Und man hangelt sich dann manchmal so ein bisschen entlang, und wenn das nur als Checkliste ist. Und wenn ihr auch so etwas habt und da ist vielleicht auch so ein Kriterienkatalog, mit dem ihr mit dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin drüber redet, dann schaut doch mal, ob da eher polare Dinge da sind, also so Mitarbeiterorientierung und keine Mitarbeiterorientierung oder Engagement und kein Engagement. Und wie würde das aussehen, wenn man das so ein bisschen als Wertequadrat sehen würde? Also das würde ja implizieren, dass man Engagement, was an sich ja ein super Wert ist von einem Mitarbeiter, auch übertreiben könnte. Und wie könnte man als Führungskraft dafür sorgen, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eben in diesem, wie soll man sagen, Balanceakt zwischen einerseits Engagement, auf der anderen Seite, könnte ich mir vorstellen, was könnte ein Schwesterwert von Engagement sein, Selbstfürsorge oder sowas?
Selbstfürsorge.
Ja.
Genau. Ja, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Also wenn ich einen Mitarbeiter habe, wo ich denke, der übertreibt sein Engagement, habe ich ja noch einigermaßen wenig Problem, das anzusprechen. Dann kann ich ihm auch das aufzeigen, sagen, ja, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Selbstfürsorge. Wenn ich aber einen Mitarbeiter habe, jetzt sage ich es mal ganz böse, der aus meiner Sicht faul ist, ich kann ja nicht zu dem sagen, du bist faul. Ich meine, er hat ja noch hoffentlich andere positive Qualitäten, sonst würde ich ihn ja entlassen. Aber wo ich denken würde, der könnte jetzt mehr Einsatz bringen. Und dem das so zu sagen, fällt mir schon gegebenenfalls schwer als Chef, also diese Kritik zu äußern. Und wenn ich dann sage, okay, was ist der positive Kern von Faulheit oder wenig Engagement, ist ja Selbstfürsorge.
Ja, er achtet auf sich selbst.
Er achtet auf sich selbst. Und wenn ich das Gespräch dann so beginne, sage ich, ja, ich finde es gut, dass er auf sich selbst achtet, auf seine Energie und so weiter und so fort, dass er pünktlich Feierabend macht und sich um seine Familie kümmert, finde ich alles gut. Aber in manchen Situationen würde ich mir mal da mehr in Richtung Engagement. Natürlich nicht übertrieben, sonst sind wir wieder bei deinem Burnout, was du eben angeführt hast. Also es hilft mir, Dinge, die ein bisschen schwierig anzusprechen sind, in die Kommunikation zu bringen, dieses Wertequadrat.
Ganz genau.
Das hat mir schon ganz oft geholfen, bei mir, bei anderen, es anderen zu erklären. Von daher ist es für mich eins der Modelle, die ich am häufigsten anwende in meiner Praxis, muss ich sagen.
Deswegen absolut.
Bin ich froh, dass wir es heute nochmal so thematisiert haben.
Genau. Und wer jetzt denken könnte oder sollte, dass es mit solchen Modellen wie dem Wertequadrat, dass das Leben einfacher werden würde, den muss ich ein bisschen enttäuschen. Einfacher wird's nicht, es wird vielfältiger, es wird die Bandbreite, man denkt anders drüber nach. Aber ich glaube, wenn man in den klassischen Polaritäten denken, nach dem Motto zwischen Faulheit und alles geben fürs Unternehmen, was man hat, oder zwischen Freiheit und Pedanterie, gibt es kein Zwischending, dann glaube ich, ist das einfach unterkomplex. Und insoweit ist das Wertequadrat für mich nach wie vor ein Modell, aber ein sehr, wie soll man sagen, realitätsnahes Modell. Ja, wir legen euch noch ein paar Wertequadrate in die Shownotes und wenn ihr auch googelt, findet ihr unheimlich viel Material. Ich glaube, wir haben auch mal ein Video über das Wertequadrat gemacht. Mal gucken, ob ich da den Link noch finde. Ja, in diesem Sinne, Tanja, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Glaube ich, wir haben den Zuhörern und Zuhörerinnen das Wertequadrat ein bisschen näher gebracht. Spielt einfach ein bisschen mit rum und wenn ihr Fragen oder noch Statements habt, dann meldet euch gerne entweder direkt in Spotify oder als Mail. Mail liegt in den Shownotes.
Ja, ich sag, hat Spaß gemacht mit dir, Hans-Jürgen. Du hast dich ja nochmal eingefangen. Es war okay mit dir heute. Du warst nicht so auf Krawall gebürstet. Ja, wünsche dir und all unseren Zuhörern noch einen wunderschönen Tag.
Ja, über Krawallbürsten mache ich gleich mal ein Wertequadrat, ja, glaube ich. Okay, auch von mir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das war New Leadership, unser Podcast für wirksame Führung in Organisationen von Tanja Palzer und Hans-Jürgen Walter. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und falls du Fragen oder Anregungen hast, kannst du diese bei Spotify direkt unter dieser Episode hinterlassen oder aber du schreibst uns eine Mail an mail@abenteuer-unternehmen.de. Und falls du uns beide einmal live erleben möchtest, fühle dich herzlich willkommen bei einem unserer Workshops oder Ausbildung. Die nächsten Termine findest du auf unserer Homepage www.abenteuer-unternehmen.de oder auf meiner NLP-Homepage visionintoaction.de. Die nächste NLP-Practitioner-Ausbildung startet übrigens im März 2024 in der Nähe von Frankfurt. Alle wichtigen Links haben wir dir nochmals in die Shownotes gelegt. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.